sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Sag mal, darf ich dich mal eine Sache fragen? Wie läuft's eigentlich bei dir mit dem Projekt, an dem du gerade arbeitest? Wie läuft's im Moment so?
Oh, es läuft ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Das war nicht abgesprochen. Nee, doch, läuft ganz gut. Wir fahren ja jetzt in wenigen Tagen fahren wir zusammen nochmal in Schreibklausur.
Ja, in 10 Tagen, oder? So ungefähr.
Genau, so ungefähr. Und bis dahin habe ich mir was vorgenommen und da vor Ort habe ich mir auch einiges vorgenommen. Also es muss noch ein bisschen schneller vorangehen, aber ich kann mich auch nicht beschweren. Es geht ganz gut. Und bei dir?
Das heißt, du setzt dir aber wirklich ganz konkrete Ziele dann auch zu solchen Wegmarken sozusagen.
Ja, muss ich, sonst würde ich nicht vorankommen. Machst du das nicht?
Ja, bei mir, ich bin wirklich so in dieser Situation, die eigentlich so ein bisschen schrecklich ist. Ich habe definitiv einfach so aus finanziellen Gründen, aus finanziellen Sorgen nicht aufgehört, journalistische Aufträge anzunehmen, was ja letztendlich auf eine Art auch so eine Überlebensfrage so ein bisschen ist. Und ich hatte zwischendurch so ein Problem, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich fange total an, mich von diesem Text, an dem ich gerade arbeite, zu entfernen und der existiert eigentlich gar nicht mehr für mich und dann wird es ja, irgendwann kriegt man so ein schlechtes Gewissen und so Angstzustände so ein bisschen, wie man da jemals anfangen und damit fertig werden soll. Aber ich habe mich irgendwie, das war glaube ich auch der Grund, warum ich dich jetzt gefragt habe, weil ich ein bisschen damit flexen wollte. Ich habe mich da wieder so reingezwungen in den letzten 10 Tagen und mit zwingen meine ich, dass ich halt wirklich ganz stur mich jetzt jeden Tag, auch wenn ich nur eine halbe Stunde Zeit habe oder so oder nur eine Viertelstunde, dass ich mich dann einfach so ein bisschen damit beschäftige und ich merke, dass mir das sehr gut tut und sehr gut gefällt und ich muss jetzt auch nur noch und möchte jetzt auch nur noch 3 irreguläre journalistische Arbeiten machen, 3 größere und danach werde ich bis Ende des Jahres nur noch so Standardprogramm machen.
Und dich damit beschäftigen heißt, dass du tatsächlich schreibst oder dass du darüber nachdenkst?
Nee, dass ich wirklich tatsächlich das Dokument öffne und dass ich daran schreibe und sei es, dass ich dass ich Zeit mit dem Text verbringe und sei es, dass ich Kapitel oder zumindest Szenen oder so skizziere und plane. Und ich habe auch schon so, also ich möchte da bei der Schreibwoche, weil man da ja schon Zeit miteinander verbringt und sich irgendwann auch einander öffnet, möchte ich, und zwar dahingehend, wie viel man denn jetzt schon hat und was man noch haben möchte und so, ich möchte das schon auch mit einer...
Finde ich immer sehr peinlich, dieser Teil der Veranstaltung.
Möchte da nicht nackt dastehen und einfach nur das haben, was ich schon vor einem halben Jahr hatte oder so.
Verstehe. Ja, ich muss auch sagen, es geht relativ langsam bei mir voran, aber es geht immer langsam bei mir voran, weil ich beim Schreiben denke und dann ganz oft nicht so richtig gut loslassen kann. Und ich benutze das jetzt mal als Überleitung zu dem Thema, über das wir eigentlich sprechen wollten. Nämlich eigentlich wollten wir über Vorlieben und Vorbilder und vielleicht so ein paar Regeln, die man sich selber auferlegt oder auch Sachen, die man sich bei anderen abguckt, sprechen.
Ja, oder? Und Sachen, die man auch vielleicht gar nicht mag und die einen immer irgendwie so wahnsinnig machen.
Genau, aber da fällt mir ein, dass ich manchmal, wenn ich so immer an meinen Sätzen so rumdrechsel und einfach ewig brauche, bis ich mal so einen Absatz zustande gekriegt habe, dann denke ich immer an Schriftsteller und Schriftstellerinnen oder Autorinnen und Autoren, bei denen ich immer das Gefühl habe, die können mal so laufen lassen. Also die können mal so einen Gedanken über 5 Seiten fließen lassen, ohne jedes Mal wieder abzusetzen und nochmal vorne nochmal was umzuschreiben. Sibylle Berg zum Beispiel, die kann das total gut und das bewundere ich. Und manchmal wünschte ich, ich könnte das auch besser. So ein bisschen loslassen und nicht immer alles so kaputt denken, sondern einfach mal laufen lassen, gedanklich.
Und das weißt du, weil du häufiger Zeit mit Sibylle Berg verbringst, während sie schreibt und ihr dabei.
Wir sind ganz dicke miteinander. Nein, aber es liest sich so.
Aha, es liest sich so.
Vielleicht ist das die große Kunst, dass es sich nur so liest. Aber hast du das letzte gelesen oder angefangen? Grime, Brainfuck. Das ist natürlich auch wahnsinnig. Natürlich ist mir schon klar, dass das alles tausendmal überarbeitet ist und so. Aber es liest sich so, als könnte sie gut ab und zu mal loslassen und tatsächlich mal so rauschhaft, wenn man so will, was hinschreiben. Ich finde das total toll.
Okay.
Damit wollte ich nicht sagen, dass es nicht in sich total perfekt und wunderbar wäre. Ich liebe Sibylle Berg sehr, merkt man vielleicht.
Ja, tatsächlich wäre es interessant zu wissen, das weiß ich aber überhaupt nicht, weil ich keine entsprechenden Interviews oder so mit ihr kenne, ob das ein Effekt ist, der tatsächlich dadurch entsteht, dass sie auf diese Art und Weise schreibt, nämlich rauschhaft, ich weiß, was du meinst, oder ob dieser Effekt sehr sorgfältig konstruiert und hergestellt ist, eben doch durch häufiges Vor- und Zurückgehen und so weiter und so fort. Aber ich weiß, was du meinst. Es klingt zwangsläufig und unkonstruiert. Es hat so einen Sound und so einen Drive oft. Kommst du je in so eine Zone, wo die Sachen sich fast wie von selbst schreiben, oder denkst du über jeden einzelnen Satz nach?
Nö, da komme ich schon hin, aber vergleichsweise selten. Ich muss das schon sehr herstellen. Also dass der große Schreibflow, das passiert schon, aber es ist schon eher die Kirsche auf dem Krautwickel oder so. Keine Ahnung.
Ja, lecker, apropos. Also gibt es da irgendwelche Sachen, wie du das versuchst herzustellen oder was? Oder was dir dabei hilft oder helfen könnte, in diesen Zustand zu kommen. Es haben ja viele unserer VorgängerInnen sehr erfolgreich über gewisse Zeit zum Beispiel mit Alkohol gearbeitet, experimentiert.
Das werden wir dann in unserer Schreibklausur nochmal, können wir daran anknüpfen. Ich schreibe ja tagsüber, deswegen, und ich saufe tagsüber in der Regel eher nicht, deswegen, Alkohol eher nicht. Manchmal, wenn man etwas schon im Vorfeld, wenn man genug Zeit hatte, im Vorfeld etwas sehr lange durchzudenken und genau weiß, wie man von A nach B kommt, dann stellt sich das ein. Und ehrlicherweise, wenn ich keine Ablenkung habe, zum Beispiel indem ich mich irgendwo hinbegebe, wo ich kein Internet habe.
Also ich muss schon sagen, es gibt manchmal so Sachen, wo ich dann auch weiß, ich meine, der Alkoholkonsum beeinträchtigt ja so kritische Fakultäten, die man hat. Und es gibt schon Sachen, wo ich eigentlich, ich verwechsle immer die beiden Gehirnhälften, aber wo ich auch weiß, dass es schwierige Passagen sind und wo es mir besser tun wird, wenn es mir möglichst gelingt, die analytische Gehirnhälfte irgendwie auszuschalten oder zu betäuben. Und ich habe mich schon auch abends oder nachts hingesetzt und habe mit Rotwein oder so geschrieben. Und das ist auch nichts, also das Wichtige ist dann halt natürlich, dass man es nicht übertreibt, denn es ist nicht gesund. Und B, dass man am nächsten Tag muss man halt wirklich sich das Ganze nochmal sehr genau angucken. Und,
ja, das stimmt.
Also ich sag mal, late in, early out, hört dann auch irgendwann auf, wirklich gut zu sein. Aber
und die gemeinten Hirnareale abzuschließen.
Ja. Okay.
Eine gemeinsame Freundin von uns, deren Namen ich hier jetzt nicht öffentlich nennen kann, hat ganz gute Erfahrungen mit dem Kiffen beim Schreiben gemacht. Da ich nicht kiffen kann, weil ich nicht rauche und auch nicht rauchen kann, es bleibt mir das leider verwehrt. Aber ich stelle es mir auch interessant vor, wenn man so super relaxed irgendwie an die Sache rangeht.
Wow, das finde ich total interessant, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wen du meinst. Und jetzt muss ich sozusagen vom, merkt man es ihren Texten an?
Nein. Würde ich jetzt mal behaupten.
Weil, also ich kenne doch einige Leute, die, die kiffen und deren Texten, also insbesondere ihren gesprochenen Texten, die sie dann auf einen loslassen, merkt man das halt schon an. Und
ich finde, dass man es Koksern anmerkt, aber
ja, total. Also Koks-Literatur ist was Spezielles, ja, absolut.
Ja.
Okay, ich weiß nicht, wen du meinst, aber also ganz ehrlich, okay. Nee, Marihuana wäre, glaube ich, das Allerletzte. Also A, ich bin auch kein guter Kiffer. Ich bekomme davon, das ist definitiv auch so ein Depressionstrigger und löst in mir Paranoia aus. Vielleicht doch ganz interessant, vielleicht müsste ich es doch mal irgendwie ausprobieren. Ich glaube aber, dass in dem Moment, wo Kiffen gelingt für mich, also die wenigen schönen Momente, die ich hatte damit, waren zeichnen sich wirklich dadurch aus, dass mir alles andere völlig scheißegal war. Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, wäre also aufhören zu schreiben und zu arbeiten. Aber es ist toll, dass Leute so erfahren im Umgang mit Betäubungsmitteln sind.
Ehrlich gesagt träume ich davon, dass ich das irgendwann nochmal nachhole. Ich habe überhaupt keine Drogenerfahrung und manchmal stelle ich mir vor, dass ich irgendwann, wenn die Kinder groß sind und ich keine Verantwortung für andere Lebewesen mehr trage, dass ich das nachhole. Wir sind so ein bisschen derailed jetzt von unserem eigentlichen Thema.
Nee, überhaupt nicht. Wir sprechen über Vorlieben und Abneigung.
Ja.
Und ja, und es hat wirklich absolut überhaupt nichts mehr damit zu tun. Das stimmt, ja.
Sag du doch mal, gibt es bei dir Autorinnen, Autoren, bei denen du dir was abguckst oder wo du, wenn du selber schreibst, denkst, oh, ich wünschte, ich könnte das so wie, keine Ahnung.
Also ich habe, es gibt tatsächlich Autoren und Autoren, ich bewundere alle, die es schaffen, knapp zu schreiben. Und das ist bei mir eher also nicht so, also an Sibylle Berg würde ich auch andere Sachen bewundern, aber ich bewundere alle Leute, die es schaffen, kurz und knapp zu erzählen, ohne in so eine alberne, ja, wie soll ich sagen, also ohne in so eine handwerkliche Kargheit so à la Hemingway oder Raymond Carver oder so zu verfallen, also so eine produzierte Schlichtheit, sondern ich bewundere Leute, die es insbesondere schaffen, erzählte Zeit zu straffen und die es schaffen, menschliche Begegnung und Konfrontation kurz und knapp zu erzählen, weil das alles Sachen sind, die ich leider wirklich überhaupt nicht kann. Und ich versuche immer, mich daran zu orientieren, aber mir macht dann tatsächlich so dieses Öffnen der Schleusentore und das Assoziative vor sich hin galoppieren, macht mir dann in dem Moment oft einfach mehr Freude. Also,
Freude.
Ja. Das bewundere ich sehr. Und die Autorinnen, die ich im Moment gerade gerne lese, gerade auch Muriel Spark und Shirley Jackson, über die ich hier schon häufiger bis zur Anödung aller Beteiligten gesprochen habe, zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie Sachen wirklich schnell und kurz erzählen können, um sich dann dem Wesentlichen zu widmen. Also zum Beispiel Shirley Jackson halt so der Beschreibung von Häusern und von Einrichtungen und Muriel Spark, der den Dialogen. Das finde ich eigentlich total toll, wenn man da irgendwie schnell zu den Sachen kommt, die einen wirklich interessieren.
Ja. Ja, ich zum Beispiel, ich mag auch Walter Kempowski ganz gerne, der ja immer in so kurzen Episoden oder so kurzen Szenen seine Sachen erzählt. Und da finde ich es jetzt, und das ist vielleicht so ähnlich wie das, was du meinst, aber ich finde es immer so toll, weil der das schafft, in einer ganz kleinen Szene, die wirklich nur 10, 12, 15 Zeilen lang ist, in der zwei Menschen eine Kaffeetafel decken und vielleicht zwei Sätze miteinander wechseln, trotzdem so ein ganzes Universum aufgehen zu lassen. Also man ist sofort in der, man hat die Atmosphäre sofort erspürt, man riecht förmlich, wie es da riecht, und zwar nur durch so ganz kleine, sehr sparsam gesetzte, aber sehr gut ausgesuchte Marker. Und das finde ich total toll. Das bewundere ich auch sehr.
Ja, das verstehe ich. Wobei ich sagen muss, dass ich zum Beispiel Walter Kempowski total als Autor total schwierig finde, weil er also als Autor, um ihn, ich mag ihn wahnsinnig, aber um ihn zu lesen, während man selber was schreibt, ich habe das letztes Jahr gemerkt, ich habe seinen, ich glaube, einen seiner letzten Romane gelesen, dessen Namen ich leider vergessen habe, aber eine fantastisch erzählte Vertreibungsgeschichte, die aber eben in diesem, also wo ungeheuerliche Dinge, moralisch ungeheuerliche Dinge, historisch ungeheuerliche Dinge, emotional ungeheuerliche Dinge, aber eben in diesem Kaffeetafelton erzählt werden. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, also ich finde Autoren, die so einen Sound haben, sind wahnsinnig schwierig zu lesen, während man selber schreibt, weil geht es denen nicht so, mich steckt dieser Sound dann total an.
Ja, anstecken tut es mich nicht, weil ich das nicht so nicht kann, aber ich verstehe schon, was du meinst. Es fällt mir sogar vergleichsweise schwierig, mehrere Sachen vom selben Autor oder derselben Autorin so schnell hintereinander wegzulesen.
Ja, ich mag halt, also ich merke, dass ich wirklich gerne Autorinnen, zum Beispiel die erwähnten oder auch Patricia Highsmith oder so, lese, die auf den ersten Blick eigentlich keinen speziellen Stil haben, also deren Stil eher durch die durch Verknappung, durch Dynamik, durch Weglassen von Erklärung und durch Weglassen von Psychologisieren sich auszeichnet, aber die nicht so einen Sound oder so haben. Ich werde zum Beispiel sehr oft bei so bei Lesungen oder so gefragt, warum ich erst so spät angefangen habe mit dem, ja, letztendlich mit dem Kriminalromane oder mit dem fiktionalen Schreiben. Und es stimmt ja auch, ich war ja schon Mitte 40 und ich erzähle dann immer alle möglichen Sachen. Aber die Wahrheit ist, ich glaube, ich hätte 20 Jahre früher angefangen mit dem Schreiben, wenn ich als Jugendlicher und junger Erwachsener nicht so wahnsinnig gerne Martin Walser gelesen hätte. Also Martin Walser aus seiner kommunistischen Zeit, die Romane aus den späten 60ern bis in die späten 70er Jahre, als er ja DKP-Anhänger war und immer so Romane geschrieben hat über das Schicksal von so kleinen Angestellten, die versuchen sich an ihrem Chef abzuarbeiten und dem Chef ist es natürlich völlig scheißegal und die können immer nur daran scheitern und so Immobilienmakler, Angestellte, Chauffeure und so. Mich hat es wahnsinnig unterhalten und vor allem war ich, was ich heute sowieso nicht mehr finde, in dem, was er schreibt, und B, wenn ich es finde, unerträglich finde. Er hat halt so einen Sound gehabt, der sich heute so durchgesetzt hat, dass man es gar nicht mehr merkt, glaube ich. Aber damals war das relativ, also ich fand das total, also halt so einen Sound so zu schreiben, wie man spricht, aber mit so eigenwilligen Abschweifungen, Einschüben und so weiter, aber eben so, genau wie du es auch so ein bisschen so, nicht rauschhaft, aber plätschernd auf eine unerhörte Art und Weise, weil dann eben zum Teil auch einfach absolut emotional das Eingemachte aufgemacht wird, aber eben so vor sich hin plätschernd. Und aus irgendeinem Grund hat mich das so infiziert, dass ich, als ich angefangen habe, jenseits von Science Fiction so für mich selbst irgendwie Kurzgeschichten oder Romanversuche zu machen mit Anfang 20 bis Anfang 30, es hört sich einfach alles an, wie Martin Walser in den 70er Jahren geschrieben hat. Und wenn ich das nicht gelesen hätte damals, dieser Mann, ja, wo es wirklich so viel Grund gibt, ganz ehrlich, was dieser Mann angerichtet hat, ja, in der deutschen Literaturszene, in Verlagsprogrammen, überhaupt in der ganzen deutschen, was die Betrachtung und die Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit angeht, als ob das nicht genug wäre, Alena, er hat mich 20 Jahre meiner Autorenexistenz gekostet.
Das wusste ich nicht, schockiert mich und
Ich muss mich auch entschuldigen, dass es jetzt hier so aus mir rausbricht, aber ich weiß, wir haben jetzt einen Hörer weniger, aber so ist es.
Ich habe es aber trotzdem noch nicht verstanden. Wieso hatte ich das so, hast du beim Schreiben damals als junger Mensch sofort gemerkt, dass du nur versuchst, Martin Walser zu imitieren, oder hat es dich einfach so umgenietet, dass du wusstest, an diese Größe und diese sprachliche Wucht werde ich einfach niemals ranreichen?
Das ist keine Größe, das ist kein Wucht, das ist eher so ein bisschen so ein klebriger Sound. Das ist so ein klebriger, pseudoanalytischer Sound, der so das aufnimmt, was einem als mittelgebildeter Mensch die ganze Zeit so durch den Kopf geht. Und es ist einfach wahnsinnig, das ist so wahnsinnig verführerisch, weil das, wenn man diesen Sound annimmt und es fällt einem ganz leicht beim Schreiben, muss es sich gar nicht vornehmen, man hört sich sofort so ein bisschen schlauer an, als man ist. Und das, was man schreibt, klingt ein bisschen unterhaltsamer, als es in Wahrheit ist. Was, fürchte ich, ein ziemlich vernichtendes Urteil ist. Ich möchte es hier aber vor allem auf meine ungefähr 5000 unveröffentlichten Manuskriptseiten der Jahre 1989 bis 99, 2009, keine Ahnung,
Fan. Ich bin ja ein bisschen jünger als du. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich möglicherweise deinen Nachlass verwalten darf irgendwann und dann all diese ungehobenen Schätze. All diese ungehobenen, weil sich vielleicht deine Frau und deine Kinder nicht so dafür interessieren, all diese ungehobenen Schätze nochmal in die Welt blasen darf.
Es existiert fast nichts mehr davon. Ich habe es alles weggeschmissen.
Das glaube ich nicht so richtig. Ich war mal in deinem Büro, ich weiß, dass du Dinge aufhebst.
Fast nichts mehr, genau. Ich hebe Dinge auf, weil ich auch immer hoffe, irgendwelche Steuerquittungen darunter noch zu finden. Aber
verstehe. Das wollte ich sagen. Ach so, ja, guck mal, eigentlich wollten wir ja so über Lieblingsschriftsteller sprechen und so. Ich habe dir im Vorhinein gesagt, dass mir das irgendwie Unbehagen bereitet. Deswegen reden wir jetzt nicht so richtig darüber. Aber Gedanken gemacht habe ich mir trotzdem. Und habe überlegt, ob es zum Beispiel eine Autorin gibt oder einen Autor, bei dem ich wirklich das sozusagen das Gesamtövre tatsächlich gelesen habe. Und ob das dann meine Lieblingsschriftstellerin oder mein Lieblingsschriftsteller wäre. Und die Wahrheit ist, dass ich das nicht habe. Ich glaube, du bist der einzige Autor.
Dessen Gesamtwerk.
Der einzige Autor, dessen bekanntes und erschienenes Gesamtwerk ich gelesen habe. Deswegen bin ich
wie toll.
Elektrisiert zu erfahren, dass es da noch Material gibt. Nein, aber ich weiß, du bist ja ein bisschen nerdiger unterwegs als ich und ich bin mir ziemlich sicher, dass du, dass es bei dir Autorinnen gibt oder Autoren, wo du wirklich sozusagen alles kennst, oder? Oder
alles gelesen? Nee, überhaupt nicht, kein bisschen. Also ja, wahrscheinlich Patricia Highsmith, aber einfach. Und ich war als Jugendlicher wahnsinniger George Orwell-Fan und habe auch damals alles, was es gab, und habe sogar mich durch die drei Auswahlbände mit Briefen und Collected Journalism, bla 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 gekämpft, was absurd war, weil ich natürlich als 15, 16, 17-Jähriger außerordentlich wenig Kenntnisse über die englische Literaturszene der 30er und 40er Jahre und die ganzen Leute, deren Bücher er da rezensiert hat. Und aber das ist interessant, weil wir darüber sprechen, weil mich damals gerade daran auch so, ja, ich weiß auch nicht. Also mich hat an Orwell eben auch so dieses so ein bisschen inszeniert, dieses Schonungslose, auch diese Inszenierung von Männlichkeit, also und diese Inszenierung von Journalismus, also mit Obdachlosen leben, in den Krieg ziehen, um über den Krieg zu schreiben, lauter Sachen, die ich selber nie machen würde und die ich heute auch außerordentlich zwiespältig finde, wenn ich sie nicht sogar komplett ablehnen würde. Aber das hat mich damals alles wahnsinnig angesprochen und nicht zuletzt auch seine Schreibregeln, auf die ich, nachdem ich 1984 gelesen hatte, schnell gestoßen bin. Es gibt ja so ein paar ganz einfache Sachen, die er mal formuliert hat, die im Grunde genommen auch das sind, was an Journalistenschulen gelehrt wird, nämlich nicht im
Sag mal.
Naja, dieser typische Quatsch, also nicht im Passivschreiben, keine Adjektive, die Dinge immer irgendwie möglichst genau benennen, es läuft auch schon wieder, mehr weiß ich jetzt auch schon wieder nicht. Und er hat dann natürlich am Ende irgendwie noch die Regel, aber besser gegen all diese Regeln zu verstoßen, als was nicht so Schönes hinzuschreiben. Ich habe nicht so wahnsinnig viel gehabt von dieser jahrelangen, von dieser Begeisterung für George Orwell, weil ich glaube, es gibt wirklich nur zwei oder drei Bücher von ihm, die so gut sind, dass man sie auch mehrfach lesen kann oder so. Aber ich habe auch eigentlich seitdem eine dauerhafte Abneigung gegen diese ganzen Schreibregeln. Du bist ja durch die harte Schule gegangen. Ich meine, du hast an der Quelle gesessen. Du hast bei Wolf Schneider gesessen und hast dir von ihm beibringen lassen, wie ein Relotius-Fall, wie der Niedergang des Journalismus, wie das alles sowieso nie entstehen würde, wenn man keine Adjektive benutzt. Der Kreis schließt sich.
Nee, ich habe aber tatsächlich, war glücklicherweise, muss ich sagen, als ich an der Journalistenschule war, die wunderbare Ingrid Kolb Leiterin der Schule und nicht mehr Wolf Schneider. Wolf Schneider kam dann noch so zu so einem Zweitagesseminar und hat uns alle, damit wir auch sozusagen die Dosis Wolf Schneider mitbekommen und alle nochmal kapieren, dass wir unwürdige Nichtsnutze sind.
Das hat auch voll gewirkt bei mir.
Ich finde.
Aber hat er euch Schreibregeln, entschuldige, wenn ich unterbreche, beigebracht?
Ja, nee, natürlich. Also, es sind
oder war das
keine
mehr so?
Keine Adjektive, man darf auch keine Anglizismen benutzen und sowas. Ich habe diverse Probleme mit Wolf Schneider und ich finde auch, dass er jetzt.
Lass uns über Adjektive reden.
Schreiber ist. Ich habe kein Problem mit Adjektiven. Also ich meine, warum soll man nicht auch ab und zu mal ein Adjektiv benutzen?
Ich finde das
total
auch
affig, diese
total bescheuert.
Ich finde auch dieser Sound, wo irgendwie nur in so Drei-Wort-Sätzen geschrieben wird und alles muss immer ganz knapp und kurz und so. Warum denn? Ich finde, gegen Adjektive ist überhaupt nichts einzuwenden, solange man sie präzise und jetzt nicht zu sehr mit der Gießkanne über den Text streut.
Aber
ich glaube, das, was ich mir am ehesten von ihm gemerkt habe, ist, man sollte in jedem Absatz einen Doppelpunkt und einen Gedankenstrich verwenden. Das ist tatsächlich eine Regel, die ich versuche anzuwenden, eher wenn ich journalistisch schreibe, weil es sich einfach angenehmer liest. Aber ansonsten habe ich aus diesen zwei Tagen Wolf Schneider relativ wenig mitgenommen, ehrlich gesagt.
Alles klar, ich dachte, es wäre eine druckvolle Stilkunde gewesen.
War es bestimmt für viele und ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, dass der Mann für viele ein großes Vorbild ist. Für
mich, ich habe die Bücher auch gelesen.
Und ist das nicht.
Ja, es gibt ja diese Anekdote in dem einen Buch, dass bei der Zeitung Le Monde war, dass die Leute irgendwie, bevor sie ein Adjektiv schreiben, ins Nebengebäude kommen und in den vierten Stock zum Chefredakteur hochfahren und sich das Adjektiv von ihm genehmigen lassen müssen.
Ach ja.
Aber ich habe mich total gewundert, dass jetzt bei diesem Abschlussbericht der historischen Relotius-Aufarbeitungs- und Überwindungskommission im Grunde genommen alles auf die Empfehlung herauslief, doch dann wieder weniger Adjektive zu verwenden in der Reportage, weil sich darin jetzt der Keim des Verderbens und so weiter und so fort. Aber ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu reden, dass das. Das Fachbegriff ist, glaube ich, Stuss.
Ja, Stuss, genau. Ich habe beim Schreiben, ich will nicht sagen Regeln, aber es gibt natürlich Sachen, die ich abgrundtief hasse und nicht verwende. Und wenn ein Redakteur oder eine Redakteurin oder Lektorin oder was auch immer mir das reinredigieren würde, wo ich protestiere und was ich überhaupt nicht leiden kann. Und eins zum Beispiel ist das Wort Kids für Kinder. Ich würde niemals Kids schreiben, wenn ich Kinder meine und es auszusprechen in einem Kontext, der nicht das Verwenden englischer Sprache.
Das ist ein absolut grauenvolles. Aber selbst wenn man Englisch spräche, gäbe es keinen Kontext, in dem man Kids sagen müsste. Vielleicht, wenn man irgendwie The Who zitiert oder so, aber ich muss total, absolut. Und solche, ich muss sagen, also solche Eingriffe in den Text, wo dann ohne Grund im Grunde genommen plötzlich etwas verändert wird in eine Richtung, die man selber bewusst vermieden hat, vor allem sprachlich, es gibt nichts Schlimmeres als, oder?
Ja, sprachlich und auch was Pointen betrifft. Also wenn einem Pointen reinredigiert werden, die man so nie gemacht hätte, das kann ich auch nicht so gut leiden.
Ja, das ist furchtbar. Hast du sonst sonst Wörter, die du ganz, ganz wahnsinnig hasst und die du nie verwenden würdest?
Kreieren.
Kreiern.
Weil man immer kreiern liest.
Ja.
Ach, und dann gibt es halt so Ausdrücke, aber ich meine, welcher Mensch, der einigermaßen beisammen ist, benutzt die? Also zum Beispiel die Seele baumeln lassen, finde ich schrecklich, weil es, glaube ich, im Original auch die Seele mit den Beinen baumeln lassen heißt, was völlig anderes ist. Genau wie irgendwas lädt zum Verweilen ein, aber ich meine, wann kommt man schon mal in die Verlegenheit, sowas auch nur denken zu müssen?
Als ReisejournalistenInnen, wenn wir dann dabei sind, unsere Reiseservice, ich weiß nicht, wie es dir geht, also wenn man in der dritten Spalte.
Niemals du würdest niemals schreiben, die Sandiner Biergarten oder der Landhaus-Charme lädt zum Verweilen ein.
Also ich habe aber bereits mir die mit den Handballen gegen die Schläfen geschlagen und Schreie ausgestoßen, um es zu vermeiden, um mir irgendwas anderes, weil es ist ja nun mal, man weiß sofort, was gemeint ist.
Ja, natürlich.
Ich hasse zum Beispiel, was eigentlich auch der Hauptgrund war, warum ich die Arbeit in der Brigitte-Redaktion, wo ich zwischenzeitlich auch für die Betreuung von Kleintexten und auch aus dem Haushaltsressort zuständig war und zusammen mit einer Kollegin aus der Chefredaktion für das Formulieren von Titelzeilen, diese Arbeit musste ich aufgeben, weil ich das Wort lecker.
Oh ja, stimmt.
Auf eine lecker Art und Weise hasse, die mich wirklich, ich kann, also es ist wirklich.
Schnabulieren kommt noch.
Ach, schnabulieren, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist aber schon wieder so völlig klar, dass das niemand, also jeder, der das Wort schnabulieren einsetzt, weiß, was er oder was sie tut. Man weiß einfach, dass man sich gerade lächerlich macht. Ja. Aber das Wort lecker, lieber Alena, ist ja gesellschaftlich komplett akzeptiert. Ich bin ja bei meinen Schwiegereltern, ich bin ja bei Menschen, bei wirklich Menschen über 80, die das Wort lecker benutzen, als wenn es das Normalste von der Welt wäre.
Ja.
Das steht genau auf Verpackungen.
Haben wir uns schon über den Kosteklecks unterhalten, den meine armen Kinder in ihrer schrecklichen Schulkantine nehmen müssen, wenn sie bei irgendeinem Gericht verständlicherweise nur die Beilagen wollen? Dann müssen sie aber ich sehe, wie du versuchst, nicht zu würgen. Müssen sie einen Kosteklecks.
Ein Kotzeklecks?
Ein Kosteklecks über sich ergehen lassen.
Ich kann das gar nicht sagen. Ich lispele sowieso. Ich finde, es ist ein menschenverachtendes Wort. Ich sag dir eins, Alena. Dann muss ich aber wiederum sagen, also es gibt zum Beispiel, ich glaube, dass man einen sehr guten Text, einen sehr guten unterhaltungsliterarischen Text schreiben könnte, in dem man unkommentiert, aber sozusagen im Einvernehmen mit der Leserin das Wort Kosteklecks verwendet. Und das könnte ein guter, das Wort lecker aber zum Beispiel, kannst du in einer auktorialen Erzählstimme nicht in einen Text einbauen, ohne den gesamten Text zu ruinieren. Ich weiß nicht, warum ich hier so apodiktische Vorträge halte. Gibt es irgendwas, was du wahnsinnig liebst? Ich meine jetzt gar nicht, vielleicht auch sogar Lieblingswörter, die du oder so Tricks und Kniffe, die du beim Schreiben, wo du merkst, die liebst du und die überbeanspruchst du vielleicht auch.
Doppelpunkte und Gedankenstriche.
Ja, absolut.
Ja, vielleicht sag du es mir.
Werden mir auch ganz oft rausgestrichen, ja.
Möglicherweise, aber es fällt einem ja selber nicht so auf, wenn man so verliebt ist in irgendwas, oder? Dass man es überbeansprucht.
Oh doch, ich mag ja zum Beispiel keine Verben. Wenn wir uns jetzt hier schon ganz, 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 ganz kategorisch über Wortgruppen und Wortarten
Adjektive,
äußern.
Adjektive, hui, Verben,
hui. Na, also ich finde es zum Beispiel total, was ich merke, was ich gerne mache und was ich unfassbar affektiert finde. Ich finde, im Krimi kann man ja, das ist ja das Schöne an der Genre-Literatur, dass man immer mal wieder so affektierte Sachen reinschmuggeln kann, dass die Leute dann sagen, oh, ein Kriminalroman mit Anspruch.
Ja.
Aber da muss man natürlich aufpassen, wenn man in Anführungszeichen normal schreibt. Ich schreibe halt gerne so substantivische Sätze, wo dann einfach nur, wo so eine Beschreibung, wo da nicht steht, keine Ahnung, also ich finde es dann irgendwie schön, wenn da nur so steht, ein Schreibtisch. Okay, Quatsch, ich kriege das jetzt leider gerade nicht improvisiert. Also ich habe... Wir haben schon über das lindgrüne Licht gesprochen.
Ja.
Genau. Ich finde es halt super, einfach nur zu schreiben, das lindgrüne Licht, Punkt. Der hellgelbe Schreibtisch, Punkt.
Ist mir noch nicht so aufgefallen, dass du das
ja, weil es auch wahnsinnig, weil es unfassbar affektiert ist und weil ich es immer wieder versuche, wegzumachen. Ja, was ich absolut hasse, und da bin ich, glaube ich, mit Wolf Schneider und allen anderen selbsternannten und fremdernannten SprachpäpstInnen auf einer Linie, ist das Ausrufezeichen.
Ja.
Und ich habe mich tatsächlich auch einmal in einem meiner letzten Auftritte in der Brigitte-Redaktion wahnsinnig lächerlich gemacht, weil in einem Text, den ich geschrieben hatte, im ersten Satz war ein Text über Hugh Grant. Ich habe leider nicht mehr dazu gekommen, den Text nochmal aus der Pressedatenbank zu ziehen. Und im ersten Satz, dieser erste Satz war ausdrücklich, sagen wir, der erste Satz lautete, ach, Hugh Grant.
Punkt. Oh weia.
Und dann ging es, Moment, ja genau, oder vielleicht lautete der Satz, oh weia, Hugh Grant, Punkt. Und eine Kollegin, die wir auch beide kennen und die das damals abgestritten hat, hat ein Ausrufezeichen hinter diesen Satz gemacht, sodass eleganten, ein bisschen affektierten, aber einladenden Anfang, ach Hugh Grant, Punkt, ein ach Hugh Grant Ausrufezeichen wurde. Woraufhin ich mich mit der sogenannten Blaupause in Bewegung gesetzt habe, die Kollegin konfrontiert habe. Die Kollegin hat es abgestritten. Daraufhin habe ich mir alle Korrekturstufen zeigen lassen in der Schlussredaktion und habe ungefähr einen Nachmittag darauf verwandt, herauszufinden, wer dieses Ausrufezeichen gesetzt hat, und habe dann die entsprechende Person damit konfrontiert. Danach war mir eigentlich auch klar, dass ich meine redaktionelle Laufbahn beenden muss. Vor allem, weil konfrontiert nur hieß, dass ich gesagt habe, das finde ich echt doof. Ja, das war alles.
So ist es, wenn du richtig ausrastest. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich selber die Geschichte erlebt habe oder ob es mir erzählt wurde.
Ich glaube,
nein, nicht deine Geschichte. Es geht nicht immer nur
um dich, Till. Ich dachte gerade, du warst es, glaube ich. Nein, erzähl weiter.
Nein. Ich glaube, mein Vater hat sie mir erzählt, in seiner Journalistenzeit, wo es immer einen Kampf gab zwischen der Grafik und den schreibenden Redakteuren, weil es so eine Mode war, die Anfangsbuchstaben eines Artikels sehr groß zu ziehen und freizustellen.
Ja.
Und der entsprechende Grafiker, der da gerade am Werk war, immer sehr gerne ein J, ein großes freigestelltes J, so in den haben wollte, und dann die schreibenden Redakteure angewiesen hat, ihre Texte mit J beginnen zu lassen, was natürlich irgendwie nur in sehr begrenztem Maße geht. Da kann man sagen, ja nun, Hugh Grant oder sowas, ne? Also ich meine, wie viel
ist gleich jetzt, ein ganz anderer Text, ja.
Ja, ist gleich ein ganz anderer Text. Und das hat damals in seiner Redaktion für ziemlichen Kampf zwischen Text und Bild gesorgt, wo ja bei so einem Magazin auch immer nicht so richtig klar ist, wer hat eigentlich die Oberhand. Ich habe mal, das ist noch nicht so lange her, für die Brigitte einen Essay geschrieben, der so ein bisschen unterteilt war in vier Teile, und die Grafik hat dann, und es hatte aber natürlich eine Dramaturgie, also der vierte Teil war ganz eindeutig der Schluss, aber weil dieser Absatz länger war als der Absatz davor und das irgendwie schöner aussah mit den Zwischenüberschriften, hat die Grafik mal diese beiden Absätze einfach vertauscht. Also hat sozusagen den dritten Teil ans Ende gesetzt und meinen Schluss irgendwo in die Mitte gebastelt, weil sie fanden, sieht schöner aus auf dem Blatt. Und ich habe es dann zum Glück auch noch in der Blaupause gemerkt und beanstandet. Das wurde dann auch zurückgeändert.
Ja, wobei ich zugeben muss, dass ich damals auch allen Kolleginnen gesagt habe, dass die Zeitschrift ist ein optisches Medium und wir liefern nur...
Ich glaube, du warst sehr beliebt als...
Die Krümel drumherum. In der Grafik, damals. Ja, aber nicht...
Nee. man musste sich entscheiden, oder?
Ah, total, absolut. Da hast
von
du total
wem
will
man geliebt werden? Ja,
ja, ja.
Verstehe.
Man musste sich für sein Team entscheiden, ja.
Ja, ja. Jetzt kommt raus, auf wessen Seite du standest. Okay, das heißt, du hast auch große freigestellte Anfangsmajuskeln.
Nee, wir durften ja nicht mit I anfangen, deshalb bei Brigitte. Okay. Da ist noch Detlef Heinke persönlich rumgekommen und hat gesagt, und zwar auf so dem Papiermanuskript, und hat gesagt, das geht nicht, das fängt mit I an. Und das Anfangsversal darf kein I sein. Das sieht nicht aus.
Na gut, okay. Na gut, die Zeiten sind ja vorbei.
Ja, schade. Alle meine Texte fangen ja immer mit ich an. Insofern hat es mich natürlich sehr stark eingeschränkt. Es lappte in Bereiche der Zensur.
Aber wenn dann dein noch unveröffentliches Frühwerk von mir im Eigenverlag verlegt und in die Welt gebracht später mal. können wir alle Zeugen sein. Hast du vor, ist ja noch nicht so lange her, dass unser gemeinsamer, guter, enger Freund Jonathan Franzen ich glaube, 8 oder 10 Writing Rules in die Welt geblasen hat. Was hat das mit dir gemacht, Till?
Ich habe mich über die ersten 5 oder 6 Verballhornungen in den sozialen Medien noch wahnsinnig amüsiert. Und dann wurde mir, als mir aber irgendwie auch klar wurde, dass wirklich alle Leute sich halt darüber kaputt lachen und dass man jetzt gar nicht zu so einem exklusiven Zirkel gehört, wenn man sich über die Schreibregeln von Jonathan Franzen erhebt. Ist leider wie so viele Sachen oder Gott sei Dank wie so viele Sachen war es halt ein weiteres Mini-Ereignis in den sozialen Medien, das im Grunde genommen schon ein Meme war, als ich angefangen habe es zu rezipieren.
Na gut.
Ja, ist dir irgendeine von den Regeln noch in Erinnerung geblieben?
Doch, eine. Ich glaube, dass wenn man nicht bereit ist, als Autor sozusagen dahin zu gehen, wo es richtig wehtut, dann ist alles umsonst, es sei denn, man schreibt für Geld. Es sei denn, man
schreibt so.
Für
Geld. Ach so, ja, ja.
Und da dachte ich, naja, gut, wenn man nicht mehr für Geld schreiben muss, weil man Jonathan Franzen ist, dann kann man natürlich immer grundsätzlich dahin gehen, wo es wehtut, weil ist ja auch egal. Aber wir, die wir für Geld schreiben müssen, sind davon dann vielleicht befreit.
Also was ich daran nicht so richtig verstehe, ist halt die Psychologie. Also ehrlich gesagt, ich habe mich damals, glaube ich, auch kurz damit beschäftigt, weil mir der Kontext mittlerweile leider entfallen ist. Ich wusste nicht, dass du mich hier mit solchen Sachen aufs Glatteis führen würdest. Ich frage mich halt, warum? Also Wenn jemand eine Mail schreibt oder anruft und sagt, oh, Jonathan Franzen, wir haben hier das und das und können Sie nicht mal Ihre 8 Schreibregeln formulieren? Also warum sagt man dann, ja, natürlich, das mache ich gerne? Und warum findet man das dann klug, was man da behauptet hat? Und wenn einen niemand dazu aufgefordert hat, warum kommt man dann selbst auf die Idee? Also ich finde es einfach.
Vielleicht hat er es für Geld gemacht. Das wäre vielleicht nur eine Schreibregel, die ich habe. Ich schreibe nur für Geld. Also ich schreibe nicht für ohne Geld.
Ach echt, tatsächlich?
Ja,
okay.
Ich arbeite nicht umsonst.
Und wenn ich jetzt mal ein kleines Fernsehen, die Schnuffi-Zeitung mache und dir sage, pass auf, wir fotokopieren die und verteilen die nur an Grundschulen, dann würdest du, und zwar nur an Grundschuleltern, dann würdest du nichts dafür schreiben, wenn ich sage, ich kann leider nichts bezahlen, es ist nur für den Thrill und den Kick. Oh, du guckst mich echt so an. Ich weiß genau, okay, ich hab's verstanden. Du würdest nichts für die Schnuffi-Zeitung schreiben, ist okay.
Ich würde, was es mich keine Mühe kostet, würde ich auch umsonst machen. Ich würde umsonst vorlesen oder sowas. Das würde ich meinetwegen noch machen, wobei das auch
nicht nur... Das würde ich zum Beispiel nicht machen.
In absoluten Ausnahmen und wirklich, wenn es für die absolut gute Sache ist. Aber Schreiben quält mich zu sehr, als dass ich diese Qual ohne Gegenleistung auf mich nehmen würde.
Okay.
Möchte.
Nee, ich würde nicht umsonst lesen, weil ich finde, das ist so ein Bereich, wo Menschen, die dann, weil es ihr Hobby ist oder weil sie sich nichts, da habe ich gerade das Gefühl, ich lese nicht mal mehr für meine Kinder umsonst.
Ja, wie bezahlen die dich?
Die wollen nicht bezahlen, seitdem wird auch nicht mehr vorgelesen.
Wird auch nicht mehr vorgelesen.
Ja, das ist dann halt so.
Das müsste ich auch mal einführen. Aber ich glaube, meinen Kindern wäre es wurscht, weil die wollen auch selber nicht lesen. Also ich glaube, dann würde einfach kein gedruckter Buchstabe mehr vor ihre Augen kommen. Vielleicht kommt das noch. Was liest du denn gerade?
Was lese ich gerade? Ich habe ein Muriel Spark Buch am See vergessen. Das ist also nicht so wahnsinnig interessant. Ich lese ein Buch von 1987, 88 von Daniela Dahn, einer Essayistin und Schriftstellerin aus dem damaligen Ostberlin, die über wahnsinnig schön über Prenzlauer Berg schreibt, über dein Prenzlberg, Alena.
Ja, super.
Und es ist ein ganz tolles historisches Buch, was mir wahnsinnig gut gefällt, was sehr schön geschrieben ist und Ansonsten liegen noch so einige. Ich lese leider immer sehr viele Sachen gleichzeitig. Wie ist das bei dir?
Ich lese nie Sachen gleichzeitig. Meine Mom macht das auch. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich kann immer nur eine Sache lesen und dann brauche ich in der Regel auch ein paar Tage, um so drüber wegzukommen, und bevor ich das nächste anfange. Was du, glaube ich, auch machst, was ich auch total faszinierend finde, du liest auch Bücher gerne 2-3 Mal, oder? Ich glaube, du hast in diesem Podcast schon Sätze gesagt wie, das und das ist ein Buch, zu dem ich gerne zurückkehre.
Das halte ich für absolut ausgeschlossen, dass ich das gesagt habe.
Doch, hast du schon mal gesagt. Finde ich total lustig. Ich habe in meinem ganzen Leben Kinderbücher ausgenommen, die ich dann halt selber gelesen und nochmal vorgelesen habe. Wirklich noch nie ein Buch 2-mal gelesen. Ich schreibe mir aber auch nichts an den Rand. Ich mache auch keine Unterstreichungen und sowas. Ich bin einfach, ja, bin einfach kein guter Literaturnerd, was das betrifft.
Aber das definiert man doch für sich selbst. Das ist doch egal. Also ja, es gibt bei mir sind höchstens 5 oder 6 Bücher, die ich mehrfach gelesen habe. Also das kann auch, über die rede ich natürlich dann aber auch überproportional viel, weil sie aus irgendeinem Grund. Also natürlich 5 oder 6 Bücher und alles von Martin Walser. Ach, meine Liebe, es war schön, dich zu sehen, schön mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir eine fantastische Sommerpause. Bis nächste Woche.
Ja, genau. Eine kurze Sommerpause. Tschüss, Till.
Tschüss, Alena.